Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Lassen Sie sich verwöhnen mit bis zu 360 Euro Gourmet-Guthaben pro Jahr, das Sie in mehr als 1400 ausgewählten Restaurants in über 20 Ländern auf der ganzen Welt einlösen können. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Wenn man mich wirklich motivieren will, dann muss man mir zu erklären versuchen, dass etwas unmöglich ist. Dann interessiert es mich.
Das ist Peter Weinert. Wer in Wien wohnt, mit den Öffis fährt oder stirbt, bekommt es mit einem seiner 18.000 Mitarbeiter zu tun.
So unter den ersten drei in Europa, das ist schon ein Anspruch, den Wien haben muss.
Peter Weinert ist Generaldirektor der Wiener Stadtwerke. Ohne sein Unternehmen geht in der Hauptstadt gar nichts.
Wie wir den Schwenk gemacht haben, wir haben kein russisches Gas mehr, ging in derselben Nacht noch diverse Attacken los.
Peter Weinert erzählt uns, wie man eine 2-Millionen-Stadt heizt, kühlt und mobil macht. Und das auch nachhaltig.
Deshalb finde ich, dass das Geld gut investiert ist, weil wir werden diese Rechnung und auch die Rechnung des Klimawandels bezahlen.
Was hält er für seinen größten Erfolg? Und was passiert, wenn uns das Licht ausgeht? Mein Name ist Petra Stoiber und das ist der CEO-Podcast vom Standard. Wir interviewen die wichtigsten Wirtschaftstreibenden Österreichs, blicken in deren Arbeitswelten, finden heraus, wie sie es an die Spitze geschafft haben und was es braucht, um Österreichs Wirtschaft anzukurbeln. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, diesen Podcast groß zu machen, abonnieren Sie CEO auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl und schicken Sie uns Ihr Feedback und Ihre Interviewwünsche an podcast@derstandard.at. Und jetzt geht's los. Peter Weinert, Sie sind seit 2024, offiziell heißt das Generaldirektor der Wiener Stadtwerke. Sie haben einmal gesagt, diese Laufbahn sei Ihnen nicht in die Wiege gelegt worden. Sie stammen aus einfachen Verhältnissen. Wie einfach waren denn diese Verhältnisse?
Ganz einfach. Also ich glaube, ich war der Erste in der Familie, der Matura gemacht hat. Und das war für meinen Vater, der mit nicht einmal 13 Jahren einen Bauernhof übernehmen musste, weil seine beiden Onkels im Zweiten Weltkrieg geblieben sind und er der älteste männliche Nachfahre war. Am oberen Waldviertel schon eine aus seiner Sicht unglaubliche Weiterentwicklung, weil er, da hat es damals eine Regelung nach dem Krieg gegeben, dass Kinder, Männer meistens, oder eigentlich noch Knaben, nach 8 Jahren Volksschule, wenn sie einen elterlichen Betrieb übernehmen müssen, wir reden hier großteils natürlich von Bauernbetrieben, aus der Volksschule rausgehen konnten. Es war 8-jährige Volksschule, um den Betrieb übernehmen zu können, einfach aus der Not, in einer Zeit, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Also war das Erreichen einer Matura, bei mir war das Realgymnasium in Werthofen an der Theia schon ein intellektueller Höhenflug, der für meine Eltern schon unglaublich weit weg war. Und dass darauf dann noch ein Studium folgen konnte, war schon also in der Begriffswelt meiner Eltern nicht darstellbar. Und es ist mir heute noch...
Haben die das gefördert? Oder?
Natürlich, ja. Aber es ist mir heute noch ein Rätsel, wie sie das finanziell gemacht haben. Weil also es war nur mit permanenten Arbeiten nebenbei, neben dem Studium. Und in den Ferien als Student hat man ja, das mögen mir die anderen Studentinnen und Studenten nicht verzeihen, eine relativ großzügige Ferienregelung. War das alles nur mit äußerst knappen finanziellen Ressourcen stemmbar? Aber in Wahrheit ist es mir ein Rätsel, wie das meine Eltern gemacht haben. Also sie haben das voll gefördert, mich dabei unterstützt, weil das nicht so einfach war, weil ich vor allem auch schon im Gymnasium auf gesellschaftliche Kreise getroffen war, die ich vorher nicht kannte. Also ich war dazu gutbürgerliche Häuser betreten, die sicher nichts Besonderes waren. Aber für mich waren das schon unvorstellbare Reichtümer. Alleine kann man da auf einen Schulverein, auf ein Gebäude erinnern, da war das Vorzimmer so groß wie bei mir zu Hause. Vorzimmer, Küche und Bad in einem. Ja. Alleine das waren schon unvorstellbare Welten. Deshalb sage ich das auch immer mit einer wirklichen Demut vor meinen Eltern, aber auch den politischen Rahmenbedingungen, weil ohne eine Öffnung eines Gymnasiums ohne einen Universitätszugang wäre das nicht möglich gewesen. Natürlich muss man dann fleißig sein und sich entsprechend engagieren, keine Frage. Ohne Leistung geht nichts, aber ohne diese Rahmenbedingungen wäre das unmöglich gewesen.
Mhm. Sie haben auch gesagt, Ihr Interesse an der Energiewirtschaft sei durch Besuche in den Sommerferien beim Donaukraftwerk Ips-Bersenbeug und bei den Kaprun-Stauseen entstanden. Was ist so interessant an Kraftwerken? Können Sie das erklären für jemanden, der nichts versteht von der Energiewirtschaft?
Also mir war eines, und das kann ich jetzt gar nicht genau erklären, warum das so klar war, mir war sehr schnell klar, dass Energie grundsätzlich und der Strom im Besonderen eine Grundlage liefert, auf dem alles aufbaut. Und deshalb hat mich fasziniert, wie man einen Strom bei Ips-Bersenbeug die Donau oder wie man einen ganzen Berg mit dem Stauseen bei Kaprun so zähmen kann, dass daraus mittlerweile auch eine Fremdenverkehrsattraktion, aber es war nicht das Hauptthema, daraus eine Quelle entsteht, auf der man eine ganze Gesellschaft aufbauen kann.
Das haben Sie als Schüler gleich verstanden.
Mir war irgendwie klar, also ich habe einen extrem guten Physikprofessor gehabt, der uns jetzt nicht lange erklärt hat, die Formel vom Ohmschen Gesetz, sondern immer die Anwendung. Also wir haben in meiner Erinnerung irrsinnig viele Versuche gemacht und anhand der Versuchen gelernt, wie kann das funktionieren, wie kann das zusammenhängen. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, da einzusteigen. Dann habe ich als Zwölfjähriger diese Volksabstimmung Zwenkendorf Ja-Nein sehr stark miterlebt und da hat mir auch ein, das war, glaube ich, der Biologie mit dem Physikprofessor mit einer ganz einfachen Geschichte, nämlich der Halbwertszeit von Plutonium, irgendwo 27.000 Jahre oder so. Und der hat uns einmal in einer Zeitreihe aufgezeigt, das war, wie gesagt, das Jahr 1978, 27.000 Jahre davor, wo wir da waren. Das war irgendeine Zwischeneiszeit und Höhlenmensch, sehr wenige Höhlenmenschen auf die Fläche von Österreichs gerechnet. Und wo wir in 27.000 Jahren, also einmal die Halbwertszeit wären. Und dann kann man erinnern, dass uns einmal hergeleitet hat, wie viele Halbwertszeiten man brauchen würde, damit das Ding nicht mehr gefährlich ist. Und mehr musste ich nicht wissen, um ganz klare Überzeugung zu haben, dass eine Energiequelle wie Wasserkraft ganz entscheidend und wichtig ist. Und dass beim Atomkraft zwar da physikalisch auch ein elektrischer Strom entsteht, aber Folgethemen entstehen, die weit über eine menschliche Perspektive hinausgehen.
Wie war das aber dann ein paar Jahre später beim Kraftwerk Heimburg? Da gab es ja diese Demonstrationen, wo auf der einen Seite standen die Befürworter dieses Kraftwerks, eher getragen von der Gewerkschaft und von den Polizeikräften und von der offiziellen sozialdemokratischen Partei. Und auf der anderen Seite standen die Studierenden, die Alternativen. Wo sind Sie damals gestanden?
Also ich war natürlich unten und haben mir das vor Ort angeschaut. Das war mein erstes Semester. Ich glaube, ich war drei Semester an der Uni oder so, um mir das anzuschauen. Das war, glaube ich, für meinen Vater ganz schwer zu verstehen, warum sein Sohn jetzt sozusagen dort unten ist. Ich habe mich nicht an den Auseinandersetzungen beteiligt, aber ich habe mir das sehr genau angeschaut. Und ich muss auch sagen, natürlich, diese Auseinandersetzung Natur versus Wasserkraft war zu führen und es war einfach schon zu viel. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, mit der Energiewende, so wie wir das jetzt machen, mit Wind und Photovoltaik und einer Kombination, ist die Geschichte viel besser erzählbar, als einfach ein Kraftwerk nach dem anderen hinzustellen. Und diese gesellschaftliche
Auseinandersetzung. Sie waren damals auch dagegen, gegen das Kraftwerk Heimburg.
Ich habe verstanden, dass man den letzten Teil der Donau, Wien habe ich damals nicht gesehen, so weit war in den Themen noch nicht drin, dass man Freudenau schaffen könnte, was ja dann auch sehr erfolgreich gelungen ist. Da war ich sehr dafür, das zu bauen, weil man in einer städtischen Infrastruktur auch eine der Grundlehren Energiewirtschaft, nämlich Erzeugung und Verbrauch, sehr eng beieinander zu machen, war ganz klar, warum Freudenau funktionieren muss. Und ich habe verstanden, dass man Dinge auch bewahren muss mit dem Nationalpark. Und deshalb bin ich auch froh, dass es so eine Lösung gegeben hat, obwohl es auch andere Themen wieder dazu gibt, die Eintiefung der Donau etc.
Ja. Mhm. Sie haben ja an der TU Wien Energietechnik studiert. Sie waren dann eine Zeit lang Uni-Assistent und haben später selbst Umspannwerke, Hochspannungsleitungen und die ersten Windräder gebaut. Was davon war am gefährlichsten?
Also keines von beiden eigentlich. Also die Hochspannungstechnik ist ein Ding, das man beherrschen muss. Da gibt es gewisse Regeln, Dinge, die man lernen muss. Wenn man sich daran hält, ist das Ding nicht
gefährlich. Sind Sie raufgeklettert?
So. Ich war immer mit, also ich war natürlich kein Monteur. Aber ich war mit auf dem Masten, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe das Glück, dass ich schwindelfrei bin. Für jemanden, der nicht schwindelfrei ist, glaube ich, wäre das nichts. Das ist ganz klar. Und bei den Windrädern, da gibt es eine liebe Geschichte schon von meiner Mutter, die gesagt hat, immer wenn sie mich in den Wald mitgenommen haben, hat mich das Rauschen der Bäume immer fasziniert und da habe ich immer am besten geschlafen. Das ist heute noch so. Und wahrscheinlich hat mich das an der Windkraft immer schon fasziniert. Weil die erste Begegnung mit einem Windrad hat mir ein damaliger Kollege, ein Partner gefragt, ob ich den Wind einmal greifen will, und ich habe nicht gewusst, was er damit meint. Das ist, wenn man die Wartungsluke bei einem Windrad öffnet, das ist sozusagen die bildliche Verlängerung des Turmes. Man steigt dann auf den Turm hinaus, dann hat man rundum einen freien Blick, weil der Turm ist unter einem, der Rotor ist vor einem, eigentlich ist dort rundum nichts. Und wenn der Wind geht, bewegt sich dieser Turm. Und ich persönlich finde das als angenehmes Gefühl. Ich weiß, dass ich derzeit zu einer Minderheit gehöre. Das würden die meisten Menschen nicht als angenehm empfinden. Aber das ist das, den Wind greifen können. Und da merkt man auch, welche Kraft der Wind entwickelt. Und daraus entwickelt man auch eine Idee, was man aus der Windkraft alles machen kann. Und da bin ich sehr stolz, weil unsere ersten Windräder, wir waren damals gigantisch stolz, die Megawattklasse oder 1,3 Megawattklasse gebaut zu haben. Das war mehr eine Verdoppelung von der Größe her als die Räder davor. Wenn ich das jetzt den jungen Kolleginnen und Kollegen bei der Windenergie erzähle, dann denken sie wahrscheinlich milde Lächeln, der alte Mann erzählt uns da Dinge. Jetzt sind wir bei 7 Megawatt aufwärts, aber das Gefühl ist das gleiche, die Dimension ist eine wesentlich größere und die technische Entwicklung ist wie überall natürlich sehr rasant vorangeschritten.
2002 haben Sie dann bei den Wiener Stadtwerken, die damals noch anders geheißen haben, angeheuert. Würden Sie sagen, Sie sind jetzt dann in Ihrem Traumjob gelandet?
Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe keinen Plan gehabt, mich entsprechend weiterzuentwickeln, was man vielleicht ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte erklären kann, weil alle die Dinge, die nach der Matura gekommen sind, für mich schon unmöglich waren, aufgrund meines Backgrounds. Was mich immer ausgezeichnet hat, da hat mir mal eine Führungskraft geprägt, die gesagt hat, wenn du vor einer geschlossenen Tür stehst, dann öffne sie, wenn du neugierig bist, weil dahinter kann das Kammerl für die Putzfrau sein oder der Spiegelsaal von Versailles. Du weißt das aber nicht, wenn du denn nicht öffnest, die Tür. Und ich bin jemand, der immer interessiert hat, was ist hinter dem Horizont. Ich habe das nie aus strategischen Überlegungen gemacht. Ich sage das auch heute meinen jungen Führungskräften, überlegt euch nicht, wen kann ich einmal nachfolgen, sondern wo ist ein neuer Weg, wo ist etwas, was mich interessiert, und das habe ich angegangen. Und das hat mir mein Arbeitgeber ermöglicht, das muss ich sagen.
Weil Sie das jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt haben, warum ist es so, wenn man aus einfachen Verhältnissen kommt, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich das erreicht, jetzt habe ich das erreicht, das ist schon jenseits meiner Vorstellungen. Wieso sagt man nicht, the sky is the limit, sondern man ist so ein bisschen verhalten offensichtlich. Hat man weniger Selbstbewusstsein, wenn man aus einfachen Verhältnissen kommt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich ein Selbstbewusstseinsthema gehabt habe. Es war nur für mich alles komplett neu. Ich hatte in meinem Familienbackground niemanden, der mir über diese Welt erzählen hätte können, was da so alles gibt. Und das passiert mir auch heute noch so, dass ich immer noch am Entdecken bin. Und ganz ehrlich gesagt, jetzt mit 59, ich möchte es auch nicht wissen, weil das hält mein Berufsleben wirklich spannend. Weil man Menschen kennenlernt, neue Perspektiven sieht, die einem nicht immer gefallen müssen. Aber es ist zumindest einmal eine Bereicherung, wenn man denkt, okay, das wäre mir so selbst nicht eingefallen. Und woraus hat sich dieser Weg ergeben? Dieser Weg hat sich ergeben, weil ich immer dann Dinge angenommen habe. Und vielleicht eine Besonderheit von mir ist, wenn man mich wirklich motivieren will, da muss man mir zu erklären versuchen, dass etwas unmöglich ist. Dann interessiert es mich.
Okay. Ihr Aufgabenbereich ist ja auch entsprechend riesig. In den fallen die Wiener Linien bis hin zu den Stromnetzen und der Wienenergie. Eigentlich alle Strukturen, die essentiell für eine Stadt sind. Wie versorgt man eine Millionenstadt wie Wien richtig? Können Sie uns das in einem kurzen Überblick sagen? Was ist da das Wichtigste?
Das Wichtigste müssten eigentlich unsere Kunden beurteilen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Kunden die Dienstleistung, ob das jetzt das pünktliche Erscheinen einer U-Bahn, Straßenbahn, eines Busses ist, wenn wir in einem Studio gerade sitzen, das Brennen des Lichtes und dass die Technik funktioniert, dass es warm ist oder auch gekühlt wird, das ist das, was unsere Kunden wahrnehmen. Und wenn das in der ausreichenden Qualität und der Erwartungshaltung da ist, also versorgungssicher, dann auch leistbar ist, damit die Kunden auch damit etwas anfangen können und jetzt halt auch immer stärker in Richtung Nachhaltigkeit transformiert wird, weg von den fossilen Energien, dann hat man es richtig gemacht. Wien hat nur eine Besonderheit dazu. Es ist mit über 2 Millionen natürlich eine große Stadt und einer der stärkst wachsenden Städte. Und das ist natürlich eine doppelte Herausforderung.
Aber was ist der Parameter, wenn man sagt, okay, pro Tag regen sich 100 Leute auf, weil die U-Bahn nicht pünktlich gekommen ist, dann kann ich das noch ignorieren. Wenn es schon 1000 Leute sind, dann muss ich was tun. Wo ist da die Grenze? Wo sehe ich, ob ich es richtig mache?
Also bei den meisten Dingen sieht man es in Wahrheit im Nachhinein. Zum Beispiel, wenn man das Hochwasserbeispiel vom vorigen Jahr nimmt, die Maßnahmen, die die Wiener Linien getroffen haben, mit dem Damm, den haben wir jetzt auch das erste Mal so richtig scharf getestet bei einem Hochwasser. Und das kann man auch nicht. Man kann viele Dinge üben. Also einer der Erfolgsfaktoren war üben, üben, üben. Und Feedback und Kritik einholen und weiter verbessern. Aber so richtig, wenn es scharf geschalten wird, dann ist wirklich entscheidend, dass das funktioniert. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, weil wir hier einen CIO-Talk haben, ich sehe mich als ein Teil einer Dreier-Geschäftsführung, die als Team auftritt. Also meine Stellvertreterin, mein Stellvertreter spielen den Team dieselbe Rolle wie ich. Ich bin ein Teamspieler, der sich nicht vor Entscheidungen drückt. Also meine Rolle als Einser ist dann ganz klar, wenn es dafür notwendig ist, sonst sehe ich mich im Team. Man muss sich mit Menschen umgeben, die einen führen können. Das klingt vielleicht immer komisch, aber ich habe Spezialisten, die sich mit Kommunikation beschäftigen, die sich mit HR beschäftigen. Und ich muss auf diesen Rat hören. Ich muss den challengen, ich muss den hinterfragen, ich muss mal meine Meinung bilden. Aber in Wahrheit muss ich mich auf die Fachfrauen und Männer verlassen. Also man muss sich einlassen können auf das Wichtige. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Führungseigenschaften. Und dann Feedback von den Kunden einholen. Und das ist dann weniger Mengenbegriff, sondern ein bisschen ein Stimmungsbegriff und ein bisschen Objektivierung aus. Also wir vergleichen uns natürlich immer mit anderen Großstädten. Wie funktioniert das in anderen Städten, in anderen Ländern? Die Netze, da gibt es international genormte Zahlen, wie viel Ausfalldauer pro Kunde und Jahr sein kann in einer Großstadt. Und da müssen wir immer weit vorne sein. Also die Nummer eins ist immer übertrieben, weil man immer ein Gefüge haben muss zwischen Leistbarkeit, Machbarkeit. Aber so unter den ersten drei in Europa, das ist schon ein Anspruch, den Wien haben muss, weil darunter geht es nicht. Eine Stadt wie Wien muss Österreich mitziehen. Es geht nicht umgekehrt.
Sie haben es angesprochen, in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird Wien noch viel größer sein. Man könnte sagen, ganz Linz zieht nach Wien um. Die Stadt wird um geschätzte 220.000 Menschen wachsen. Was konkret bedeutet das für die Stadtwerke?
Ja, das heißt, dass wir diese Menschen in unser Versorgungssystem einbinden müssen. Also ganz banal, jeder von diesen Menschen wird Strom brauchen. Irgendeine Form von Wärme, immer stärker, weil wir immer mehr Themen mit Kühlung bekommen in diese Richtung, eine gewisse Verkehrsinfrastruktur voranfinden müssen. Das beginnt natürlich bei den öffentlichen Verkehrsmitteln wie die Wiener Linien natürlich. Wir hätten aber unsere Lokalbahn, Badnerbahn umgangssprachlich genannt, nicht vergessen, die von einem Fahrgastrekord zum nächsten eilt und zeigt, was auch im Pendlerverkehr möglich ist, wenn das Angebot stimmt, bis hin zu Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, Parkplatzinfrastruktur, die ganze Convenience rundherum. Da muss man die Menschen abholen und einbinden, weil das ist auch ein Bewertungskriterium, warum Wien immer eines der lebenswertesten Städte ist. Da sind ja auch Menschen gefragt, die nach Wien ziehen. Und wie schnell ist man in die Systeme eingebunden? Und da haben die Stadtwerke eine entscheidende Rolle. Weil wenn wir schnell sind und zumindest die berühmten 80-90% der Kundenwünsche sofort erfüllen können, dann wird das gut funktionieren. Wenn nicht, dann, wir wissen alle, der erste Eindruck, der ist ganz schwer wieder auszubessern. Und da sind wir ganz entscheidend.
Jetzt wird Wien nicht nur größer, es wird auch heißer. Also man rechnet damit, wenn die Klimaerhitzung so voranschreitet, dann wird Wien 2040 ungefähr so heiß im Sommer sein, wie es jetzt Split ist in Kroatien. Was werden Sie tun, damit die Stadt auch dann noch lebenswert bleibt?
Also ich halte das Thema Kühlung, das Sie angesprochen haben, für eines der wesentlichsten. Und bei diversen Veranstaltungen sage ich doch immer, wenn man das von der sozialen und lebenswertesten Stadtseite her sieht, heute das Thema Kühlung für einen ganz einen entscheidenden Faktor. Also weil wir vorher ein bisschen über meinen Weg gesprochen haben, auf der Universität haben wir uns natürlich sehr lange unterhalten über Wärmedämmung im Sinne von Heizbedarf zu minimieren. Das ist ganz entscheidend. Ich drehe das jetzt aber um und sage, ein Haus, das gut gedämmt ist, erwärmt sich auch nicht so stark. Das heißt, die berühmten zwei Fliegen mit einer Klappe. Also das Thema Sanierung ist ein ganz entscheidendes. Das ist immer entscheidend, aber in einer Stadt mit so einer langen Geschichte wie Wien und dann mit einer großen historischen Bausubstanz doppelt entscheidend, dass man das gut schafft. Und was tun wir dazu? Wir bauen Energieträger wie die Fernwärme sehr stark aus. Wir bauen die Fernkühlung sehr stark aus. Das werden alles Standbeine werden. Bin mir sicher, wenn man in 10, 15 Jahren so ein Interview wiederholt, dass das Thema Fernkühlung und Kühlung insgesamt ein ganz wichtiges Standbein des Energiebereiches der Wiener Stadtwerke sein muss. Und da der öffentliche Verkehr, also von der Kühlung in der Straßenbahn und der U-Bahn beginnend, die ganzen Begrünungsaktionen, so klein sie auch sein mögen von den Wartehäuschen, wir sind ja alles in tausenden Stück immer, also das sind alles Themen, die einen kleinen Beitrag zu leisten haben. Aber das Thema Klimawandel beherrschen ist eine Gemeinschaftsaufgabe, da muss ein Konzern wie die Stadtwerke vorangehen, aber in Wahrheit muss dann jede und jeder seinen Beitrag leisten dazu.
Frage in eigener Sache, wenn die Fernwärme dann nicht nur Wärme liefert, sondern auch Kühlung liefert, zahle ich dann für die Fernwärme das Doppelte 2040?
Das würde das Kriterium der Leistbarkeit dann nicht ganz erfüllen, glaube ich, in diese Richtung. Einer der Gründe, warum wir die Dekarbonisierung vorantreiben, ist ja auch nicht nur neben CO2-Emissionen, sondern weil das Produkt Gas ein Welthandelsprodukt ist und natürlich mit dem Welthandel sich immer entsprechend bewegt. Wir haben das erlebt im Jahr 2022. Wir wissen, dass Gas aufgrund weltpolitischer Ereignisse die Wiener Stadtwerke, die Stadt Wien, aber auch das Land Österreich nicht beeinflussen kann, zu extrem hohen Preisausschlägen kommen kann, die dann zu sozialen Verwerfungen führen, im privaten Bereich, aber auch in Wahrheit für die Klein- und Mittelbetriebe kaum stemmbar sind. Also glaube ich, dass wir mit diesem Nachhaltigkeitsweg auch einen Weg in Richtung Leistbarkeit machen. Also die Antwort ist nein, Sie werden nicht das Doppelte bezahlen.
Da freue ich mich drauf. Ich kann mir vorstellen überhaupt, dass die vergangenen Jahre durchaus eine Herausforderung waren. Zuerst Corona, dann der Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Wie sicher sind Sie, dass wir es auch in den kommenden Wintern, um jetzt die Temperatur zu wechseln, warm haben werden?
Also ich kann für die Wiener Stadtwerke, wir reden jetzt vom Energiebereich, sagen, dass wir alles tun in diese Richtung. Weil also das geht von der Gasbevorratung sozusagen im traditionellen Bereich. Wir hätten den Augenmerk einmal richten in Richtung Tiefengeothermie, wo wir die erste Bohrung gerade fertigstellen am Flugfeld Aspern. Wenn die umgesetzt wird, werden wir aus der Wärme des Bodens eine praktisch im menschlichen Lebensaltern gedachte, unerschöpfliche Wärmequelle 20.000 bis 30.000 Wohnungen heizen. Mit einem Endausbau wollen wir mal in Richtung 200.000 Wiener Wohnungen und Betriebe damit heizen können. Das heißt, wir haben dann eine regionale Wärmequelle. Wenn wir entsprechende Stromversorgung haben, wovon ich ausgehen kann, dann ist das vollkommen unabhängig von Verwerfungen am Gasmarkt, was Preise betrifft, aber auch, was Sie jetzt angesprochen haben, bekommen wir dann überhaupt noch genug Gas in der ausreichenden Menge und Qualität, weil wir dann die Wärme regional produzieren. Und das ist nicht nur ein Thema Nachhaltigkeit, sondern auch ein Thema der Resilienz.
Sie sprechen von 30.000 Wohnungen, das ist ja bei weitem nicht ganz Wien.
Natürlich nicht, das ist der erste Hub, aber der Endausbau werden 200.000 Wohnungen sein und das ist schon ein Viertel bis ein Fünftel in etwa der Wohnungen in Wien, aber wenn man dann das Wachstum mitrechnet. Und mit den Großwärmepumpen werden wir dann einen sehr großen Bereich überhaupt der Wärmeversorgung damit abdecken können. Ne?
Und wann wird das sein?
Also in unserem Zeitplan ist das einmal alles bis 2040 eingeplant.
Können Sie ganz einfach erklären, wie das funktioniert? Ich weiß, nur 3 Kilometer unter Wien wird in der Tiefe gebohrt. Dort liegt dieses thermische Feld. Wie geht das? Kommt das dann wie ein Geysir hinauf oder wie muss man sich das vorstellen?
Das muss man sich so vorstellen, dass man eine Förderbohrung hat, dieses Wärmefeld erschließt in ungefähr 3000 Meter Tiefe, mit einer Pumpe das Wasser herauftransportiert. Das Wasser liegt irgendwo zwischen 95 und 105 Grad. Dem wird Wärme entzogen und über eine normale Wärmepumpe, also der normale Kreislauf, wie jede Wärmepumpe funktioniert, nur halt in einem sehr, sehr großen Maßstab. Und dann wird dieses Wasser kühler wieder zurückgegeben über eine zweite Bohrung. Das heißt, es gibt keinerlei Mengeneffekte, es ist gleich viel Wasser kommt raus wie rein. Das heißt, es gibt keinerlei Fracking-Effekte etc., die man kennt aus der Erdöl- und Erdgasförderung entsprechend in die Richtung. Und die Wärme der Erde reicht sozusagen locker für Millionen von Jahren, um das wieder entsprechend aufzuheizen. Und so kann man sich einen Kreislauf vorstellen. Und wenn diese Wärmepumpe, Wärmetauscher mit Ökostrom, also mit Strom aus Photovoltaik, aus Wasserkraft, aus Wind betrieben werden, dann haben Sie eine vollkommene CO2-freie Wärmeversorgung. Also Sie haben die Convenience der Kunden, Sie haben die Sicherheit, die Versorgungssicherheit, weil lokal, und Sie haben die CO2-Freiheit, auch das Thema Nachhaltigkeit erledigt. Und dort wollen wir hin.
Eine Beschwerde, die uns als Medium auch immer wieder erreicht, betrifft die, nennen wir es mal, Undurchschaubarkeit von Energiekostenabrechnungen der Wien Energie. Wie kommt es, dass die so unverständlich sind? Wird hier absichtlich etwas verschleiert, wie zum Beispiel Preissteigerungen durch die Energiekrise? Oder warum können Sie das nicht einfacher darstellen?
Das ist eine Kritik, die ich persönlich für sehr berechtigt halte. Ich bin über die Stromrechnung, man kennt das, über die Gasrechnung, die ist ein bisschen einfacher, aber auch sagen, wir hätten ganz gerne eine viel einfachere Methode. Die Tatsache ist...
Verstehen Sie es? Ich meine, Sie haben es studiert.
Ja, also die Rechnung habe ich nicht studiert, weil ich studiert habe, gewisse Dinge noch gar nicht gegeben. Aber ich gebe auch zu, mir passiert das ab und zu bei privaten Einladungen, dass mir jemand eine Stromrechnung, Gasrechnung unter die Nase hält von einem anderen Energieversorger. Und ich genehmige mir dann meistens einen Kaffee, um die durchzulesen und dann kann ich sie schon erklären. Aber Es dauert ein bisschen. Wir wollen weg davon. Es ist sehr viel gesetzlich geregelt. Da hat man sich aus Konsumentensicht immer sehr bemüht, sehr transparent zu sein. Transparenz, die begrüße ich sehr, aber mit zu vielen Details führt dann auch zu Verwirrung. Also ich hätte gerne eine Stromrechnung, wo man mit zwei, drei Zahlen die Details erklären kann, die Menge, die man verbraucht hat, vielleicht mit einem Vorjahresvergleich, den Tarif, den man hat. Dann gibt es noch den Netztarif und dann gibt es die verschiedensten steuerlichen Aufschläge und Zuschläge, die nicht immer ganz einfach erklärbar sind, wo wir auch immer zum Handkuss kommen, weil wir dürfen die verrechnen, wir dürfen die einheben, wir dürfen das den Kunden erklären, das Geld geht ja immer an andere. So ist die momentane Lage. Dort würde ich gerne hinkommen, das hat nämlich zwei Vorteile. Einerseits wäre es verständlicher und wir kommen von den 6 bis 7 Seiten weg. Und wenn wir es einmal durchrechnen, diesen Energieverbrauch für die Papierrechnung, das ist auch nicht ohne. Und ich hoffe sehr, dass wir mit der jetzigen Bundesregierung hier einen großen Schritt weiterkommen. Wir sind gerade in intensiven Gesprächen. Aber ich hätte gerne einen Warmbadger, wo der Kunde das sieht. Das bekommt auch der Kunde wieder für uns zugeschickt. Und alle Kunden, die es gerne im Detail wissen wollen, das sind so als Erfahrungsbereich 3 bis 5% von über 2 Millionen, die können es dann sicher auf der Homepage im Detail haben. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben da überhaupt keine Berührungsängste. Und dieses Verwirrspiel, muss man natürlich auch sagen, das wird immer wieder bekrittelt, aber das ist bei der Liberalisierung so. Sie werden Anbieter haben, die immer mit Angeboten, mit einem Rabatt, damit sie mal wechseln, versuchen, sie anzulocken und dann wird der Rabatt irgendwann auslaufen. Wenn sie nicht rechtzeitig gewechselt sind, dann haben sie ganz einen anderen Preis. So ist Wettbewerb.
Aber Sie brauchen die Bundesregierung dafür, um die Stromrechnung und die Gasrechnung einfacher zu machen. Weil Sie können das nicht einfach sagen, wir machen jetzt einen Warmpager und was andere Energieanbieter machen, ist deren Sache.
Es gibt genaue Vorgaben über die Regulierungsbehörde, was wir zu liefern haben und das wird gerade diskutiert. Also die Antwort ist ja, es ist nicht nur eine Gesetzgebung, sondern eine Verordnungssache mit der Regulierungsbehörde. Aber ich glaube, dass jetzt von allen Seiten ein gewisses Verständnis da ist, dass wir hier für mehr Transparenz sorgen müssen. Für das Haus der Wiener Stadtwerke kann ich das garantieren, wir wollen dorthin. Aber natürlich sind gewisse Rahmenbedingungen zu machen. Und für die Menschen, die die Details wissen wollen, werden wir über eine Plattform das zur Verfügung stellen.
Ein weiteres Thema, das öfter an uns herangetragen wird, ist, dass Kontakte mit dem Kundendienst oft unerfreulich laufen. Also man hat das Gefühl, da könnte man auch beim Salzamt anrufen. Man bekommt irgendeine Auskunft oder wird zertröstet. Ist das auch eine Kritik, die Sie nachvollziehen können? Haben Sie da ein Thema?
Also wir im Kundendienst, das ist ein Thema, wo man wahrscheinlich niemals fertig ist. Das Ziel ist sozusagen, Kundenorientierung bei den Stadtwerken an die erste Stelle zu bringen. Das geht von mir aus. Da haben wir viele Schritte gesetzt. Denken Sie nur an unsere Servicetreff, wo wir bis 22 Uhr erreichbar sind etc. Ich glaube, das ist schon sehr einzigartig. Ich darf auch nur mehr erwähnen, die Wiener Energie ist der einzige Energieversorger, der eine Ombudsstelle hat, wo sich Menschen dran, aus vielen Gründen, geht es um Beschwerdethemen oder geht es schlicht und einfach darum, dass man sich gewisse Dinge, warum auch immer, nicht mehr leisten kann, wo wir versuchen, einerseits Lösungen zu finden, soweit wir sie beeinflussen können, oder auch Lösungen zu finden, der Stadt Wien mit der MA40, die für gewisse Sozialthemen und Zuschüsse der zuständig ist. Und der dritte Säule, die haben wir vor 2 Jahren begonnen aufzubauen, ist auch mit Partnern wie der Caritas, Roten Kreuz etc., wo es Gutscheine gibt, die man, dort wird von diesen Stellen die Bedürftigkeit festgestellt. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Es geht uns nichts an, wie die Vermögensverhältnisse unserer Kundinnen und Kunden sind. In diesen Stellen können die Kunden in einer vertrauensvollen Umgebung sich einmal öffnen und das darstellen. Und die bekommen dann Gutscheine, die sie bei uns gegen ihre Strom, Gas, dass wir eine wichtige Wärmerechnung gegenrechnen können. Und das hat sich schon bewährt. Das ist einzigartig in Österreich. Und da stellen wir pro Jahr zwischen 10 und 12 Millionen Euro zur Verfügung. Und die werden natürlich entsprechend unterschiedlich ausgeschöpft. In den letzten Jahren war es aufgrund der höheren Preise mehr. Wir merken jetzt auch, dass das ein bisschen zurückgeht, aber wir bleiben bei der Linie.
Wenn wir schon bei kritischen Themen sind, bei der Causa Wien Energie vor 3 Jahren, also im Sommer 2022, brauchte eine der Stadtwerke-Töchter plötzlich eine Kreditgarantie von 1,4 Milliarden Euro. Man konnte das Finanzierungsloch nicht gut erklären, bis hinauf zum damaligen zuständigen Stadtrat, der jetzt Infrastrukturminister ist. Und auch der Wiener Bürgermeister Ludwig, der die Garantie gab, kam dann unter Beschuss. Im Nachhinein betrachtet, was genau ist damals schiefgelaufen?
Da gibt es 2 Komponenten. Das eine ist ein Thema, das ist ein Thema der damaligen österreichischen Bundesregierung gewesen. Es haben sehr viele Länder, eigentlich die meisten Mitgliedsländer der EU, eine Art von staatlichen Schutzschirmen geschaffen. weil das Wesen des Energiehandels über die Börse mit Marginbesicherungen, das heißt bei stark steigenden Preisen, müssen sie Liquidität nachschießen, die sie dann wieder zurückbekommen. Und nachdem ganz Europa das gleichzeitig gemacht hat, hat es sich zur irrsinnigen Kumulierung von Liquidität geführt. Es hat Tage gegeben, da waren an der Börse Sicherheiten in der Höhe von 1,5 Billionen Euro hinterlegt. Und diese Entwicklung am Börsehandel hat eben dazu geführt, dass viele Energieversorger in Schieflagen gekommen sind, was die Finanzierung betrifft. Und nachdem alle gleichzeitig in Schieflagen gekommen sind, sich ein sogenanntes Klumpenrisiko ergibt, das heißt eine ganze Branche in Schieflage geladen kann. Und es haben viele Länder einen staatlichen Schutzschirm gemacht. Österreich hat das nicht gemacht. Der Eigentümer, die Stadt Wien, ist in die Bresche gesprungen, hat uns dabei geholfen, diesen einen Tag zu finanzieren. Mehr war es auch nicht. Wir haben weder den staatlichen Schutzschirm noch sonst darüber hinaus jemals gebraucht. Und das Wichtige wäre, und da ist meiner Meinung nach sehr wenig passiert, ist, dieses System überhaupt zu überdenken.
War das damals eine politische Intrige?
Ich glaube nicht. Ich will mich da im politischen Mutmaßen, ich bin ein Manager und dafür verantwortlich. Es waren extrem enge Tage. Ob das Intrige war und wer damit Vorteile gesehen hat oder so nicht, auf die Mutmaßungen möchte ich mich nicht einlassen. Mir ist darum gegangen, Energieversorgung für 2 Millionen Menschen zu sichern. Nicht zu vergessen auch die vielen Betriebe. Wir haben über ein paar hunderttausend Pendler, die jedes Jahr aus den umliegenden Bundesländern, vor allem Niederösterreich, auf ihren Arbeitsplatz kommen und die Betriebe haben die Energie auch gebraucht. Ich habe 2300 Arbeitsplätze zu verteidigen gehabt bei den Wiener Stadtwerken, was entsprechend gelungen ist. Und irrsinnig viel Vertrauen bei Zulieferern und Partnerindustrien. Also wir investieren in den nächsten 5 Jahren über 8 Milliarden Euro. Können Sie sich nur vorstellen, jeder Euro von uns hat Folgeinvestitionen von in etwa 4 bis 5 Euro. Also sind die 8 Milliarden noch einmal mal 4 bis 5 zu multiplizieren. Das heißt, wir landen dann bei 32 bis 40 Milliarden Euro mit entsprechenden Arbeitsplatzeffekten. Also das wäre ein Dominoeffekt geworden, den will ich mir gar nicht vorstellen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass da jemand große Vorteile daraus gesehen hat. Und das haben mir die Untersuchungen ganz klar gezeigt, dass wir weder spekuliert hatten in der Wiener Energie, noch ein anderes Fehlverhalten sich irgendjemand bereichert hätte etc. Und nach wenigen Tagen hat sich die Geschichte auch wieder zu entspannen begonnen. Die politische Nachbearbeitung hat länger gedauert, aber hier sind weiter auch nichts übergeblieben. In Wahrheit hätte ich gerne diese ganze Energie dafür eingesetzt, diesen Energiemarkt entsprechend weiterzuentwickeln, weil da ist meiner Meinung nach viel zu wenig passiert. Mit der Entspannung der Märkte hat auch wieder die Entspannung in der Diskussion begonnen, was meiner Meinung nach ein Fehler ist, weil politische Diskussionen muss man dann führen, damit man Systeme dann in der Wirtschaft ändert, wenn man nicht zum Rücken zur Wand steht. Und Europa war damals ziemlich nah mit dem Rücken zur Wand, weil mein Thema war damals, neben den Anthemen, wo wir jetzt gesprochen haben, können wir die physikalische Versorgung sicherstellen? Weil es war nicht sicher, wie viel Gas kommt in diesem Sommer 2022 nach Europa und damit nach Österreich und können wir damit den nächsten Winter? Dass das alles so gut gegangen ist, war ein bisschen Glück, aber das Glück des Tüchtigen. Wir waren die Ersten, die algerisches Gas durch Italien nach Österreich geholt haben etc., um hier auf alle Fäden zu ziehen. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen in allen diesen Debatten.
Was haben Sie jetzt, vielleicht können Sie das jetzt noch einmal rausarbeiten, was haben Sie daraus gelernt? Wir sollten genug Energie speichern für schlimme Zeiten. Ist das und den Energiemarkt überdenken, was heißt das konkret?
Ich sage immer dazu, wenn unsere Vorväter und Mütter nicht sich getraut hätten, so Dinge wie Ibs-Bersenbalg zu bauen, wo sie gewusst haben, das dauert jetzt einmal 100 Jahre, bis das alles finanziert ist. Und eigentlich in Wahrheit, das so eine Belastung war, dass die ganze Republik Österreich dahinter stemmen musste, um das überhaupt stemmen zu können. Das muss man in der Energie immer haben. Das heißt, immer mindestens 2 Generationen vorausdenken. Und immer die ruhige Hand. Sie können Energieversorgung nicht mit Modeströmungen vergleichen. Die Dinge, ich habe als junger Techniker gelernt, du musst Dinge, Leitungen so verlegen, dass die nächsten 2 Technikergenerationen am besten nicht mehr hinschauen müssen. Und die dritte, die es dann ausgrabt, die muss sie damit auskennen, weil du wirst dann nicht mehr da sein, um das erklären zu können. Und das unterscheidet uns ganz stark, weil Energieversorgung wird das Match in der Infrastruktur gewonnen. Haben Sie die Infrastruktur in den Kraftwerken, in den Leitungen und in den Speichern? Und das ist vielleicht der Punkt, den man auch noch betonen muss, und das ist mein Job in einer Holding. Sie haben Unbundling. Das heißt, die einen konzentrieren sich auf die Netze, auf die Infrastruktur, die anderen können sich auf die Energieversorgung, auf den Kunden konzentrieren. Nur das System müssen Sie immer gesamthaft denken. Und das ist wichtig, weil Sie können die beste Infrastruktur haben, wenn Sie die Erzeuger nicht haben und umgekehrt. Das sieht man jetzt bei den Erneuern. Wir könnten Erneuerbare wohin stellen, haben die Netzinfrastruktur nicht und sind bloß erstaunt, warum das so ist, weil wir es nicht gesamthaft gedacht haben. Und sehr lang vorauszudenken, das gebe ich immer mit, wenn Menschen gegen Leitungen demonstrieren, muss man sich natürlich bemühen, immer einen Konsens hinzumachen. Aber man muss den Menschen auch ganz klar sagen, Das ist der Wohlstand eurer Kinder, über den ihr jetzt mitentscheidet. Und das Not in my Backyard mag zwar bei dem einen oder anderen mehr Genugtuung sein, was verhindert zu haben, aber in Wahrheit hat er die Zukunft seiner Kinder einen Teil damit, zumindest stark eingeschränkt. Und wir leben alle ganz gut damit, dass unsere Vorväter und Mütter das nicht gemacht haben, sondern ihnen eingegangen sind. Und das ist wichtig, dass
mit
man
dem
das
Argument hätte denkt. Man aber umgekehrt auch für das Kraftwerk Swentendorf sein können.
Natürlich, bei der Atomkraft ist meine Meinung, das kann man auch ganz anders sehen, das, was ich vorher gesagt habe mit diesen Halbwertszeiten, dass man hier etwas lostritt in einer Generation, was unüberblickbare Zeiträume dann noch zu sichern haben. Und man sieht ja, es wird viel über Atomkraft diskutiert, aber beobachten Sie mal, wie oft über Endlagerstätten diskutiert wird. Meistens nur dann, wenn wieder ein Standort ausscheidet, weil halt irgendwas festgestellt wird. Weil wir Menschen haben ein endliches Leben, wir wollen es immer noch nicht wahrhaben, aber wir sind für diese Zeiträume einfach nicht gedacht. Ich wüsste nicht, wie eine Entscheidung herleiten könnte, die über Jahrtausende halten soll.
Ihre Fantasie geht in die Tiefe, geht sie auch in die Höhe? Ich spreche von Photovoltaik im Weltraum, solche Dinge, wird das auch überlegt bei den Wiener Stadtwerken?
Das wäre mir jetzt zu hochfliegend. Ich wäre schon froh, wenn man sozusagen, die erneuerbare Stromerzeugung ist ein Riesenthema, da müssen wir unsere Flächen gut nutzen, das wäre mir nur ein Punkt. Also da sehe ich ganz stark in dem Thema Hybridisierung, das heißt, die bauen an einem Standort Wind, Photovoltaik und Speicher. Was ist der Vorteil? Einerseits eine eingeschränkte Flächennutzung, sie haben die Netzanbindung nur einmal, das heißt, sie nutzen die Infrastruktur besser. Das ist auch sehr gut gegen die steigenden Netzgebühren, sozusagen eine effizientere Infrastrukturnutzung. Und wenn Sie sich das Erzeugungsprofil eines kombinierten Windparks, Solarparks mit einem Speicher anschauen, dann schaut das aus wie ein Wasserkraftwerk. Weil der Wind ist ganz stark, wo die Wasserkraft stark ist, nämlich im Winter. Die Photovoltaik ist ganz klar im Sommer stark und der Speicher gleicht die Spitzen aus. Und darum geht es in Wahrheit. Wir brauchen eine Ganzjahresversorgung. Und deshalb verstehe ich manche Diskussionen auch nicht, um dieses System effizient zu machen und auch Systemgebühren wie Netzgebühren einmal sind, wo alle mitzahlen müssen, damit es funktioniert. So niedrige Mögen zu behalten, muss man eigentlich die Parole umdrehen. Wir brauchen mehr Elektromobilität. Wir brauchen die Elektrofahrzeuge, um den Durchsatz der Netze zu erhöhen. Wir brauchen die Wärmepumpe als Heizsysteme, weil wir dann den Stromverbrauch über dieselbe Infrastruktur, wenn Sie die Wärmepumpe bei Ihnen installieren, nutzen Sie dasselbe Kabel, das Sie auch nutzen, wenn Sie keine Wärmepumpe haben. Nur wird es effizienter genutzt, sprich mehr Kilowattstunden rüber. Damit wird die Kilowattstunde billiger und das muss das System der Zukunft sein. Das ist mir eigentlich ein Rätsel, warum er das nicht zur obersten politischen Maxime erhoben hat.
Das ist wieder eine politische Frage, die Sie als Manager nicht stellen wollen. Jetzt gibt es eine andere Frage, die uns alle sehr betrifft. Es gab vor kurzem in Europa wieder einen riesigen Blackout. Wie sicher sind denn unsere Netze in Österreich, in Wien vor allem, vor Blackouts?
Also eines muss man ganz klar sagen, es gibt niemals die hundertprozentige Sicherheit. Wir tun in Wien alles dazu. Das beginnt bei ganz großen Dingen, wie wir haben erst vor kurzem bei den Wiener Netzen ein über 10 Jahre dauerndes Projekt, ein Hochspannungskabel, das vom Süden Wien bis in Simmering hineingeht zum Kraftwerk, neu gebaut und dazugebaut, um dasselbe vom Süden her zu haben, wie wir seit Beginn der 2000er Jahre vom Norden haben. Wir sprechen elektrisch immer von den beiden Halsschlagadern Wiens. Jedes Kabel könnte Wien alleine versorgen. Das ist schon eine gewisse Sicherheit, die es immer gibt. Was wir noch probieren mit der Wienenergie immer wieder, das sind sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke. Das heißt, wenn einmal etwas passiert ist, dass dieses Kraftwerk hochfahren kann, das trainieren wir, auch mit Partnern immer wieder. Das ist ganz wesentlich, weil das kann man bei allen diesen Krisendingen lernen. Man kann sich nie auf genau den Fall vorbereiten, wenn er passiert. Aber wenn man vorbereitet ist, dann hat man auch die Mannschaft, die dann entsprechend herangeht, weil das natürlich eine gewisse Schocksituation ist. Und wenn man Menschen in einer Schocksituation erlebt hat, das dauert dann unterschiedlich lange, bis die wieder sozusagen reagieren. Und deshalb ist Training, Training, Training immer das Wichtigste. Und das probieren wir aus. Und das liegt mir als sportlich interessierten Menschen immer sehr, dass wir hier unsere Mannschaften auch fit machen, weil entscheidend ist, dass die dann gut zusammenwirken. Also da ist sozusagen Wien gefordert, bei uns die Wienenergie und die Wiener Netze, also Energieerzeugung und Infrastruktur, aber mit der Austria Power Grid, den Übertragungsnetzbetreibern, mit den Helfern Wiens, also mit den ganzen Hilfsorganisationen. Das muss wie die Zahnräder eines Getriebes ineinandergreifen und das funktioniert nur, wenn das immer wieder geübt wird. Und beim Hochwasser haben wir ungewollt damit einmal so eine ernste Lage gehabt, wo man das sehr gut gemeistert haben, weil das eben immer geübt war.
Aber es sind ja schon beim Hochwasser, wenn ich mich erinnere, U-Bahnen ausgefallen bei der U4, waren ungefähr 15 Zentimeter, bis das Wasser des Wienflusses übergeschwappt wäre. Also wie gut waren wir tatsächlich vorbereitet und hätte das nicht leicht auch schiefgehen können? Und müssen wir nicht noch besser werden in Sachen Hochwasserschutz?
Also besser werden müssen wir grundsätzlich immer. Man muss immer was daraus lernen. Und weil wir haben ganz am Anfang über die wachsende Stadt gesprochen, je mehr Menschen, desto mehr Verantwortung, desto mehr muss man auch immer wieder die Systeme. Das Gefährlichste bei Notfallsystemen ist, wenn man glaubt, man ist sicher. Das Wichtigste ist, das immer wieder zu überprüfen und auch kritische Menschen hereinzumalen. Das machen wir auch, dass wir uns auch extern challengen lassen. Und das einmal auch, ohne dass die Mannschaften, die operativ Verantwortlichen sind, das Wissen einmal zum Testen lassen. Wo haben wir vielleicht noch Schwachstellen oder was haben wir übersehen, was kann man daraus lernen? Konkret zu Ihrer Hochwasserfrage. Ich meine, natürlich lernen, wir haben ja alle gerade gelernt, dass 100-jährige Hochwasser mittlerweile 4 bis 5 Mal in 20 Jahren passieren können. Dass vielleicht das, was früher ein 1000-jähriges Hochwasser ist, ich bin jetzt kein Experte, vielleicht nur mein 100-jähriges Hochwasser ist. Und das, was man früher als komplett unwahrscheinlichen Fall hat, mittlerweile ein sehr realer Fall geworden ist. Konkret bei der U-Bahn, natürlich war das sehr knapp. Wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Aber ich darf eins nochmal zur Ehrenrettung der Wiener Linien sagen, wir waren ganz schnell wieder voll im Betrieb. Und das war nicht überall in Österreich so.
Zum Beispiel im Tullner Feld.
Das haben Sie gesagt.
Jetzt ist ja die Problematik, die man hat, wenn man verantwortlich ist für die kritische Infrastruktur im Land, dass wir in einer Welt globaler Bedrohungslagen leben. Und das hat ja zugenommen, spätestens seit dem Ukraine-Krieg. Wien Energie, IT, Wiener Linien, sind die vorbereitet, dass es vielleicht auch Sabotageakte geben könnte? Wird auch das geübt? Sind wir hier safe?
Also wir werden, meine IT-Experten können das jetzt besser beantworten, aber wir werden jede Sekunde mehrmals angegriffen. Um einmal ganz konkret zu werden, wie wir den Schwenk gemacht haben, wir haben kein russisches Gas mehr, ging in derselben Nacht noch diverse Attacken los auf die Wiener Stadtwerke Infrastruktur. Überhaupt keine Frage.
In welcher Hinsicht?
Man hat versucht, halt, uns zu hacken, entsprechend einzudringen, mit DDoS-Angriffen unsere Seiten zu blockieren etc. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum dazu. Das gehört mittlerweile zum Standard dazu. Und ein öffentliches Unternehmen und der Großkonzern, wie wir sind, ist hier natürlich noch in einem ganz anderen Fokus.
Das heißt, das ist nicht einmal mehr Bedrohungslage, das ist Alltag?
Das ist Alltag geworden. Wir tauschen uns auch sehr intensiv aus und wir haben das auch in unseren Kompetenzen und Aufgaben so geregelt. Meine Stellvertreterin, die Monika Unterholzner, hat der IT-Bereich bei der Wiener Stadtwerke bei sich, hat einen eigenen Chief Security Officer, der nichts anderes macht, als mit unseren Security-Leuten von der Infrastruktur bis zur IT, bis zu Zutrittsthemen, Sabotagethemen permanent unsere Systeme zu challengen. Aber bei unserer Flächeninfrastruktur muss man auch ganz klar sagen, jede Station, jedes Eindringen auf ein Schienensystem, jedes Kabel sind natürlich potenzielle Angriffspunkte. Da muss man sich so gut wie möglich vorbereiten, aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber das gehört zum Standard mittlerweile.
Bleiben wir noch ganz kurz bei den Wiener Linien. Die Absicherung vor Extremwetterlagen und auch eben laufende Sanierungsarbeiten, wie wir sie jetzt auch laufend erleben in Wien, kosten ja jede Menge Geld. Dazu kommt auch noch das neue Regierungsprogramm von Rot-Pink 2, wo dann doch wieder drinnen steht, dass man plant, die U-Bahn nach Rot-Neusiedl auszubauen. Können Sie uns sagen, was kostet insgesamt der Betrieb der Wiener Linien? Was kostet uns das?
Also die genaue Zahl möchte ich ja dem Podcast nicht sagen, weil das natürlich immer eine Abwägung ist zwischen dem Betrieb führen, also normale Betriebskosten, und das große Thema, das Sie jetzt ansprechen, sind die Investitionen in neue Linien. Ich möchte Ihnen ein anderes Beispiel bringen. Wir haben uns committed, das Land Österreich und damit Wien auch, zu den Pariser CO2-Zielen. Und wir haben uns committed, dass es, wenn man gewisse CO2-Einsparungsziele nicht erreicht, es Strafzahlungen geben wird. Das ist Faktum. Da gibt es diverseste Schätzungen aus den diversen Bundesregierungen, die seitdem in Amt waren, von in etwa 4 Milliarden bis 8 Milliarden. Jetzt habe ich wieder mal eine gelesen mit 5,9 Milliarden, was immer dann stimmen wird. Es ist ganz klar, dass wir alle, als der Steuerzahler gemeint, dafür zahlen werden. Und deshalb halte ich es viel sinnvoller, Alternativen wie einen öffentlichen Verkehr zu entwickeln. Ganz generell in Österreich, natürlich in Wien ist das ein Hotspot, weil man darf immer nicht nur die 2 Millionen Einwohner vergessen, sondern die mehreren hunderttausend Pendler, die jeden Tag kommen. Und wir haben ja nur ein paar hunderttausend Touristen jeden Tag in Wien, die auch entsprechende Infrastruktur brauchen. Das muss man entsprechend finanzieren und entsprechend ausbauen können. Das ist der eine Teil. Und natürlich ist es eine Aufgabe der Wiener Linien und der Wiener Stadtwerke, hier auch immer wieder einen Betrieb zu optimieren. Das beginnt dabei, dass wir mittlerweile jede Infrastruktur der Wiener Linien auch mit Photovoltaik ausstatten, um möglichst viel Strom selbst erzeugen zu können, um damit unabhängiger zu werden und den Energiekostenanteil nach unten zu bringen. Das geht dazu, dass wir einer der größten lehrlingsausbildenden Betriebe Österreichs sind. Wir haben 230 bis 240 Lehrlinge, die jedes Jahr beginnen, zwischen 600 und 700 in Summe, in über 20 Berufen, die wir ausbilden, damit wir die Dinge auch selbst können, nicht in Abhängigkeiten kommen, was die Versorgungssicherheit betrifft, weil wenn die anderen nicht liefern können, dann steht der Betrieb, das können wir uns nicht leisten. Aber auch natürlich vor Kostensteigerung, weil wenn ein Lieferant weiß, wir können das nicht mehr, dann braucht man keine große Fantasie, dass man weiß, wo die Preise hingehen. Und da investieren wir sehr viel und das rechnet sich auch, weil diese Menschen natürlich mit ihrem Einkommen auch wieder einen Wohlstand schaffen, konsumieren und Steuern zahlen und damit gibt es einen gewissen Kreislauf auch. Natürlich muss ein Konzern vorinvestieren. Lehrlingsausbildung ist extrem teuer, aber lohnt sich sehr, weil man damit Perspektiven bietet und ich halte sehr viel davon und auch kulturelle große Änderungen zusammenbringt. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben über 30% unserer Lehrlinge sind weiblich in technischen Lehrberufen. Und wie ich begonnen habe, waren wir da bei 8% und mittlerweile gibt es sehr viele Technikerinnen, die bei uns ganz klar auch die Ausbildungen leiten und in der Karriere weiterkommen sind. Es gibt einen ehemaligen Lehrling, der mittlerweile die Chefin der Wiener Netze ist, also man macht bei uns auch Karriere damit. Leistungsfähigkeit und Leistungswille ist natürlich gefragt, gar keine Frage, aber da tut sich sehr viel in die Richtung. Deshalb finde ich, dass das Geld gut investiert ist, aber natürlich, die wirtschaftliche Optimierung ist ein Dauerthema und gehört dazu.
Was ja auch dazu gehört ist, dass das Öffi-Ticket für Wien 365 Euro kostet, 1 Euro pro Tag. Das ist extrem günstig im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten. Nun ist das eine ganz bewusste politische Entscheidung, man will das so haben. Jetzt sind Sie aber der CEO eines privatwirtschaftlich agierenden Unternehmens, auch wenn es sozusagen die kritische Infrastruktur der Stadt betrifft, auch wenn es quasi ausgelagert ist. Aber dennoch, Sie müssen ja handeln und denken wie der CEO eines privatwirtschaftlichen Unternehmens. Wie sinnvoll ist es da aus Ihrer Sicht tatsächlich, dass das Öffi-Ticket so billig ist?
Also die Politik wird sich die Gedanken machen über Finanzierbarkeit und vielleicht das eine oder andere Thema hier auch einmal nachjustieren. Aber ich wollte vorher mit dem Beispiel, dass wir die CO2-Emissionen, wenn wir sie nicht runterkriegen, das Geld ausgeben werden, deshalb auch bringen, weil wir werden diese Rechnung und auch die Rechnung des Klimawandels bezahlen. Und das ist mir lieber, wir investieren das in eine Infrastruktur wie der öffentliche Verkehr, die nachhaltig ist, CO2-frei ist und die uns auch noch hilft. Ich bin jetzt 59, ich kann jetzt noch hoffentlich noch sehr lange mit dem Auto fahren, aber es wird irgendwann in meinem Leben der Zeitpunkt kommen, wo ich sehr froh bin, wenn jemand anderer für mich fährt. Ich bin jetzt schon spät am Abend ab und zu sehr froh, dass ich mich nicht mehr kümmern muss, sondern durchaus ein bisschen müde einmal in der U-Bahn sitzen kann und in der Straßenbahn sitzen kann. Und ich halte es auch für ein riesen soziales Thema, ja, dass man das besser lösen kann. Deshalb werden wir alle Anstrengungen unternehmen, das weiter auszubauen, das natürlich auch wirtschaftlich zu optimieren. Da kommt sozusagen der Betriebswirt und das betriebswirtschaftliche Denken dazu. Aber wir müssen auch das Gesamtoptimum zu tun. Natürlich ist mir klar, dass die Leistung, die wir bieten, wahrscheinlich den 3- bis 4-fachen Preis im Vergleich zu anderen Metropolen darstellen könnte. Die Frage ist nur, habe ich was davon, wenn die Menschen es sich nicht mehr leisten können und ich dann wieder überfüllte Straßen habe? Da ist mir lieber, ich habe mehr Verkehr in den Öffentlichen, mehr Menschen in den öffentlichen Verkehr, die es leisten können und kann die Straßen vielleicht Platz schaffen, um sie zu begrünen und damit dieses Thema, das wir heute schon behandelt haben, nämlich Kühlung, viel stärker in den Griff bekommen und Lebensqualität. Weil das Thema darf uns nicht passieren, dass uns das davon galoppiert und damit soziale Themen kriegen. Weil da werden wir auch viel Geld ausgeben müssen, nur aus meiner Meinung nach in die vollkommen falsche Richtung.
Jetzt haben Sie mich auf eine Idee gebracht. Haben Sie ein Dienstauto oder haben Sie einen Stammplatz in den Öffis?
Ich habe beides. Ich habe ein Elektroauto, mit dem ich beruflich unterwegs bin. Ich bin weit über 30.000 Kilometer jedes Jahr unterwegs. Aber ich habe natürlich ein Klimaticket, seitdem es gibt und vorher hatte ich eine Jahreskarte.
Okay. Welcher Ihrer Betriebe, für die Sie zuständig sind, ist der krisensicherste? Die Wien Energie, die Öffis oder die Bestattung?
Wenn man an das ewige Leben glaubt, ist natürlich die Bestattung unschlagbar und die Friedhöfe. Das muss man immer als Gruppe betrachten. Ich würde das Thema krisensicher so bedeuten, die Stadtwerke-Gruppe ist in Summe deshalb krisensicher, weil wir das komplette Spektrum abdecken, nämlich Mobilität und Energie. Und weil wir mit 18.000 motivierten Damen und Herren das Potenzial haben, viele Dinge auch noch selbst zu können. Und wir wissen, dass wir von den 18.000 nur in Richtung den nächsten, sagen wir mal vorsichtig, 7 bis 10 Jahren in Richtung 20.000 wachsen werden oder wachsen müssen, um das weiter abdecken zu können mit der wachsenden Stadt und einem weiteren Ausbau. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die Kombination ist es. Und wir haben einen Eigentümer, und das haben gerade die Energiekrisenzeiten stark gezeigt, wir haben einen Eigentümer, der hinter uns steht. Und das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig es von der psychologischen Seite her. Aber auch, es geht ja um große Finanzierungen.
Sie meinen keine Privatisierungsfantasien mit hinter Ihnen stehen, oder was meinen Sie da konkret?
Da meine ich das auch, weil es gibt genug Beispiele. Also wenn Sie sich große Städte wie Hamburg zum Beispiel anschauen, die Netzbetreiber wieder zurückgekauft haben, weil es privatwirtschaftlich nicht funktioniert. Aber auch hinter uns stehen, dass wir Infrastrukturen errichten können. Mal ganz ein kleines Beispiel, Flugfeld Aspern. Wie der Beschluss gefallen ist, das auszubauen, haben wir mal als damals noch Chef der Wiener Netze die Milchmädchenrechnung angestellt, was wir vorinvestieren, damit überhaupt einmal der erste Kran sich dort aufstellen kann, damit er einen Strom hat, eine elektrische Infrastruktur. Und bis der erste Kunde dort eingezogen ist und bei uns den Stromnetzteil bezahlt, die Antwort war, im besten Fall ist dazwischen 7 Jahre. Und das meine ich auch mit Eigentümer hinter uns stehen. Weil in diesen 7 Jahren kann ich dort keine Gewinne erwirtschaften.
Den langen Atem.
Sie musste vorausinvestieren. Das ist das, was Sie vorher gemeint haben, mit dem langen Atem in die Richtung. Und das haben Sie bei jemandem, der jedes Jahr Renditenerwartungen erfüllen hat, kann der das nicht machen. Dann können Sie aber keine Infrastruktur aufbauen. Und das sieht man auch in Ländern, das abgedroschene Beispiel der Bahninfrastruktur in England, die man wieder mit staatlichen Mitteln wieder aufpäppeln muss und damit in Wahrheit noch immer noch nicht fertig ist. Oder das Beispiel Hamburg oder auch Berlin, gibt viele Beispiele, zeigen, dass man Infrastruktur anders denken muss und viel langfristiger denken muss und die kurzfristige und Rendite eines Jahres durchaus sehr bitter bezahlt wird durch große Verluste oder wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht passieren in der Zukunft.
Ich würde trotzdem noch gern bei der Bestattung bleiben, weil der Wiener hat ja, oder es wird ihm nachgesagt, so ein bisschen ein wehleidig ranziges Verhältnis zum Tod zu haben. Gleichzeitig wird nicht viel darüber gesprochen. Andererseits ist das Thema auch wieder so wichtig, dass es sich im Regierungsprogramm findet, im Regierungsprogramm der Stadt Wien wohlgemerkt. Was muss man über die Bestattung Wien wissen, wenn man Wien wirklich kennen will?
Also da wären zwei wichtige. Ich rede immer von der Bestattung und Friedhöfe-Gruppe. Warum? Weil die Friedhöfe natürlich ein Riesengrünraum auch sind. Und das haben wir auch immer stärker betont und auch ein Kulturraum sind. Und wir sind sehr stolz darauf, zum Beispiel im Zentralfriedhof, dass wir von den Fremdenführerinnen und Fremdenführern wissen, dass für viele Besucher Wiens es mittlerweile eine Pflichtbesuch geworden ist, neben der Müllverbrennunganlage in der Spittelau auch den Friedhof zu sehen. Finde ich gerade persönlich ganz spannend, den Zentralfriedhof zu sehen, aber auch andere. Nicht nur wegen der prominenten Gräber, sondern auch wegen dem Grünraum und der denkmalgeschützten Grabdenkmäler etc. Das ist ein richtiges Thema. Und die Bestattung Wien, jeder, der Todesfälle in seiner Familie und nächsten Umgebung weiß, dass man hier eine besondere Qualität der Dienstleistung braucht. Also hier ein großes Vertrauen entgegenbringen muss, weil hier geht es um sehr persönliche Gefühle, um sehr persönliche Verabschiedungen. Das kann die Bestattung Wien mit ihrem Personal gut gewährleisten. Die Menschen haben einen extremen Servicegedanken gepaart mit viel Geduld. Und man kann ihnen absolut vertrauen. Man braucht keine Angst haben, dass persönliche Daten, wohin auch immer, in der Welt der sozialen Medien sich in Sekundenschnelle wohin verbreiten. Das passiert bei uns nicht. Da bin ich sehr froh drüber. Und wir brauchen auch einen Qualitätsbestatter wie die Bestattung Wien, die 7x24 Stunden da sind. Weil jeder, dem sowas passiert ist und das geht an niemanden vorbei, weiß, das ist immer ein unmöglicher Zeitpunkt, wo man diese Hilfe braucht und die dann auch bekommt. Und bei uns wird das ganze Spektrum angeboten. Also man kann bei uns über die Homepage unterstützt mit einem Assistenten ein Begräbnis planen, wenn man das möchte. Und man kann es auch, ich sage immer, meine Kinder sagen immer oldschool, man kommt in eine Servicestelle oder man bestellt sich, macht sich einen Termin aus und wird besucht und plant alles so im persönlichen Gespräch, wie man sich das vorstellt. Und wir bieten das komplette Spektrum an. Das ist mir auch wichtig, weil wir grundsätzlich Kundenorientierung, oberste Maxime bei den Stadtwerken haben. Das ist immer wichtig. Und vielleicht bei der Bestattung nochmal einen Hauch wichtiger, weil man hier in einem besonders emotionalen, sehr empfindsamen und sehr verletzlichen Augenblick erwischt wird.
Glauben Sie, dass auch das Sterben gewissen Trends unterliegt? Das wird ja immer beliebter, auf Naturbestattungen zu setzen. Auch das soll ja ausgebaut werden in Wien.
Also das hat sicher Trends. Wenn man sich das einmal anschauen will, kann ich nur das Bestattungsmuseum einmal
Udo Brockst, empfehlen. Senkrechtbestattung.
Genau, da gibt es sehr viele Dinge in der Geschichte, die halt passiert sind. Ich habe das immer sehr bemerkenswert empfunden, was da es gibt. Natürlich geht es immer mehr naturnahe Bestattung. Und gerade bei der Bestattung gibt es auch eine Tochter, nämlich die Tierfriedhof, die bei den Friedhöfen angesiedelt ist, wo sie Menschen von ihren Liebsten, vom Kanarienvogel bis zum Hund etc., Katzen sowieso, verabschieden können und einen Platz haben, wo sie sich gemeinsam erinnern können. Und das ist wichtig, dass wir das anbieten. Das ist bei jedem etwas anderes. Und wir versuchen, die Friedhöfe hier noch einmal auch als Grünraum stärker zu positionieren. Und wir haben mit der BOKU auch eine Studie angestellt und die habe ich sehr bemerkenswert empfunden, weil da habe ich viel dazu gelernt. Der Klimaeffekt des Grünraums Friedhof ist nämlich eine Abkühlung um 1,5 Grad. Und das ist bemerkenswert, genau die Erwärmungskurve, die wir erreichen sollten, um den Klimawandel noch halbwegs beherrschbar zu halten, wie die ganzen Expertinnen und Experten sagen. Also hat der Friedhof hier auch eine ganz weitere Komponente und die versuchen wir stärker auszubauen.
Und was heißt das? Es soll mehr gestorben werden?
Nein, das heißt, dass wir mehr Grünraum schaffen werden und dass wir auch Entsiegelungen gezielt machen. Das heißt, in der Vergangenheit, aus welchen Gründen auch immer, asphaltierte, betonierte Wege zum Beispiel wieder grün machen, also diese wieder frei machen, auch versickerungsfähig machen etc., diese Wege behutsam natürlich zu gehen. Sie können auf dem Friedhof nicht einfach umbauen und müssen halt Rücksicht nehmen dazu, das versuchen wir dort. Aber das wird eine ganz wichtige Komponente und es geht auch in die Richtung dort, wo wir Reserveflächen haben, die Friedhöfe mit den Urban Gardening. Also was mir die Kolleginnen und die Kollegen, die dort verantwortlich sind, mir wieder erzählen, erweitern wir unser Angebot jedes Jahr und es ist immer zu wenig. Also es gibt immer mehr Nachfrage, als wir Erweiterungsflächen zur Verfügung stellen können. Was ich eine sehr schöne Geschichte finde, weil unsere Kundinnen und Kunden damit uns das Signal geben, ja, das ist interessant, das wollen wir machen. Und damit die Integration des Friedhofs in das städtische Leben wir auch stärker betonen können, weil es zu unserer Kultur auch dazugehört.
Lebensnah sind, lassen Sie uns doch eine kleine Lockerungsübung machen, bevor wir zu den richtig persönlichen Fragen kommen. Einverstanden? Wir machen einen Word-Rap. Ich stelle Ihnen 12 Fragen, die Sie am besten mit einem Wort beantworten. Sind Sie bereit? 4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
7 für mich.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Und.
Führen Sie Ihren Terminkalender selbst?
Nein.
Auf welche Eigenschaften achten Sie bei Bewerbern und Bewerberinnen am meisten?
Benehmen, Weltoffenheit.
Gibt es eine gute Art zu kündigen?
Es gibt eine wertschätzende Art zu kündigen, auf Augenhöhe. Es ist immer ein massiver Eingriff in das Leben eines Menschen.
Was ist Ihr wichtigster Softskill?
Zuhören können.
Auf welches Networking-Event können Sie nicht verzichten?
Auf ein Konzerndemetag nennt sich bei uns, wo alle Führungskräfte der Wiener Stadtwerke zusammenkommen. Wir reden hier von mehreren hundert Menschen.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Office.
Welche Eigenschaft hat Sie an die Spitze gebracht?
Das müssen Sie in Wahrheit meinen Eigentümer fragen, aber die Neugierde, glaube ich.
Gibt es das, Work-Life-Balance?
Je höher die Hierarchie, desto weniger.
Sollten Väter und Mütter gleich lang in Elternkarenz gehen müssen?
Gleich lang wäre wichtig. Das Wort müssen würde durch können, dürfen ersetzen.
Ihr Tipp an junge Leute, die erfolgreich werden wollen?
Mein Tipp wäre, grundsätzlich weltoffen und neugierig zu bleiben. Das Wort Erfolg würde mich nicht von Hierarchie, Geld, Statussymbolen abhängen, zum Beispiel. Meine Eigenschaft ist, ich habe Freunde, die waren meine Freunde, als ich der kleine Peter Weinelt war, die sind jetzt meine Freunde und die werden meine Freunde sein, wenn ich keinerlei hierarchische Funktion mehr habe.
Das ist wichtig, das denke ich auch. Herr Weinelt, Sie haben es schon angesprochen, Sie führen 18.000 Mitarbeiter, das ist wirklich viel. Wie macht man sowas?
Das Wichtigste ist natürlich Vorbild sein. Also ich sage meinen Führungskräften immer und versuche mir das immer vorzunehmen und habe ein Umfeld, das mir da auch schonungslos Feedback gibt. Ist das, was ich sage und das, was ich tue, deckungsgleich? Und ist das verständlich? Und zwar verständlich, ohne dass man eine gewisse Ausbildung dafür haben muss.
Sie sprechen gerne in Rätseln. Was mich interessiert ist, wie viel Freiraum gibt man da und wie sehr muss man kontrollieren? Wie ist da die Balance? Wie viel Freiraum geben Sie?
Wie ich den Führerschein gemacht habe, hat es das Wort Vertrauensgrundsatz gegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so heißt. Ich nehme mal an, es wird ein neudeutscheres Wort dafür geben. Ich gehe immer vom Vertrauensgrundsatz aus. Das heißt, ich gebe immer einen Gehaltsvorschuss in Vertrauen und schaue mir den Menschen an, wie er arbeitet, hole mir Feedback aus. Ich bin ein großer Freund von 360-Grad-Feedback und schau mir die Ergebnisse an, was er mir erzählt und was sein Umfeld erzählt. Wenn das deckungsgleich ist, dann mache ich das Vertrauen immer größer. Wenn hier etwas nicht zusammenpasst, dann warte ich nicht auf das Jahreszielgespräch oder sonstige Meilensteine, die man im Projekt normalerweise hat, sondern versuche sofort ein Gespräch zu finden und je nach Menschentyp, zum Beispiel bei einem Spaziergang oder was ich für richtig halte, dass dieser Mensch sich mir öffnen kann.
Also Sie lieben es, schwierige Gespräche bei Spaziergängen zu führen?
Ich habe gelernt, das habe ich von meinen drei Kindern gelernt, die haben mir beim Wandern mehr erzählt, als ich jemals zu Hause am Küchentisch erfahren hätte. Wahrscheinlich, weil das Thema Erzählen gar nicht so im Vordergrund war, sondern eher das Thema Wandern. Und ich habe gemerkt, dass schwierige persönliche Gespräche, wo es ums Öffnen geht oder wo man Feedback bekommt oder Feedback gibt, das nicht einfach ist, die meisten Menschen das bei einem Spaziergang, also wir reden hier wirklich von einem gemütlichen Spaziergang auf ebener Fläche, das viel besser können als in einer Büro- oder was auch sonst in der Umgebung. Ich vermeide so Gespräche grundsätzlich, Lokale etc., sondern ich suche da immer gewisse Ungestörtheit.
Das finde ich interessant, vielleicht für die Menschen, die nicht in Wien wohnen und uns zuhören. Man muss wissen, dass die Stadtwerke an einem der verkehrsreichsten Punkte ganz Österreichs liegen, nämlich beim Knoten Prater. Wo gehen Sie da spazieren?
500 Meter davon bin ich in Prater und die Geschichte ist erledigt.
Alles klar. Sie haben selbst erwähnt, die Stadtwerke bilden sehr viele Lehrlinge aus. 240 pro Jahr kommen neu dazu. Ich glaube, insgesamt sind es immer so rund 700. Haben Sie persönlich Kontakt zu den Lehrlingen?
Ja, also wir haben sozusagen immer einen Event, wo ich die Lehrlinge begrüße. Letztes Jahr hatte ich die Riesenfreude, dass auch der Herr Bürgermeister dafür Zeit genommen hat. Was ich besonders bemerkenswert gefunden habe, ich kenne den Terminkalender meines Herrn Bürgermeisters nicht im Detail, aber ich kann mir vorstellen, dass hier kaum Luft gibt, was bei den jungen Damen und Herren zu einer irrsinnigen Motivation geführt hat, weil wer kann schon ein Selfie mit dem Wiener Bürgermeister in seiner ersten Arbeitswoche vorweisen? Also das war sensationell. Also der Herr Bürgermeister konnte sich vor Selfie-Wünschen kaum retten. Also das muss man wirklich sagen. Und das Interessante ist, nicht nur die jungen Damen und Herren, die die Lehre angetreten haben, sondern auch die Mütter und Väter wollten auf dem Selfie betroffen sein. Was eine organisatorische Challenge war, aber es ist, glaube ich, gut gelungen. Ich bin immer im Austausch mit unseren Ausbildnerinnen. Da gibt es auch diverse Formate, Ausbildner-Dialoge ist einer davon, wo alle Ausbildner der Stadtwerke zusammenkommen, wir die Dinge besprechen. Besucht es regelmäßig in die Lehrwerkstätten, holen wir so Feedback ein. Ja, das ist mir wichtig, hier aus der sozusagen am vordersten Lehrlingsfront zu erfahren, wo stehen wir, was läuft gut, ist immer schön, aber wo sind vielleicht Druckpunkte, wo muss man aufpassen.
Das finde ich interessant. Was kommt denn von den jungen Leuten, wenn Sie mit ihnen reden? Welche Ideen haben die? Kriegen Sie auch Inspiration?
Ganz sicher, wir binden Lehrlinge zum Beispiel ein. Wir haben bei dem Konzernthementag, wo alle Führungskräfte der Stadtwerke zusammenkommen, auch immer wieder Lehrlinge mit dabei, die uns Feedback geben, wie muss man das machen. Ja? Und zum Beispiel unsere Kommunikation, hat für den Lehrlingen viel gelernt, wie eine Kommunikation aussehen muss, dass sie für Lehrlinge interessant ist. Welche Kanäle, mit welchen Spots wir werben. Weil ein Spot, den ich machen würde, der wäre total daneben. Der muss für 16-Jährige kompatibel sein. Und das ist entscheidend, da lernt man viel von den Lehrlingen. Man kriegt viel über das Feedback, wie die Organisation wirklich funktioniert. Das war ganz entscheidend, einer der Gründe, warum wir, glaube ich, sehr erfolgreich sind mit Mädchen in technischen Lehrberufen. Ein Umfeld zu schaffen, wo sich Mädchen wohlfühlen. Da geht es viel um Vorbilder. Also seitdem die Ausbildnerinnen, Werkmeisterinnen, Technikerinnen junge Frauen sind, die mit einer modernen Frisur, langen Fingernägel, lackierten Fingernägel einen technischen Job machen, ist das Thema der Mythos, den es immer gibt. Ich kann keine langen Haare haben, kann keine lackierten Fingernägel haben in einem technischen Beruf. Über das lächeln unsere Mädchen noch mehr. Und was mich besonders freut, die sind auch immer bereit. Wir sind auf diversen Jobmessen in den Schulen etc. Da sind immer die Lehrlinge, meistens so vom zweiten Lehrjahr, die schon ein bisschen Erfahrungen mitbringen, die schon wissen, wie eine Berufsschule funktioniert, mit dabei. Und die sind die besten Werbeträger, die wir haben. Weil wir können viel erklären. Aber wenn ein 15-Jähriger, 16-Jähriger von einem 17-, 18-Jährigen erfährt, wie es wirklich läuft, das ist unschlagbar.
Mhm. Viele Wirtschaftstreibende klagen ja, dass vielen Jugendlichen die Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben, Rechnen fehlen. Erleben Sie das auch?
Ja, also jetzt kann man viele von den Dingen bejammern, aber da gibt es bis zu weit zurück in die griechische Geschichte Beispiele, wo immer die Generation, die einem nach ihnen kommt, immer bejammert wird. Ich sehe das nicht so. Mag sein, dass die eine oder andere Kompetenz ein bisschen verloren gegangen ist. Ich sage selbst, ich kann mich erinnern, ich bin ein Meister im Kopfrechnen, weil wir wurden trainiert in der Volksschule darauf. Meine drei Kinder sind ohne Taschenrechner verloren. Jetzt lache ich zwar ab und zu beim Spiel darüber, ob das wirklich kriegsentscheidend ist, glaube ich nicht, weil mit der technischen Infrastruktur, mit der KI kann man die Dinge lösen. Wir haben die besten Erfahrungen mit den sogenannten Contests, wo diese jungen Mädchen und Burschen einmal in eine Lehrwerkstätte kommen und man sich dort anschaut, die sehen, wie schaut sowas wirklich aus, wie funktioniert das. Und man sieht, unsere Ausbildnerinnen und Ausbildner für Erfahrung, wenn jemand Werkzeug angreift und wie er es angreift, sagt schon viel darauf aus, interessiert jemand so einen Beruf, ja oder nein. Und das haben wir auch gelernt von unseren Lehrlingen, dass wir komplett weggegangen sind von irgendwelchen Tests, wo man ausrechnen muss, so der Klassiker, wie man es aus der Schule noch kennt. Ich habe eine Wand mit Länge mal Breite, ich muss die Fläche ausrechnen. Der Stolperstein ist immer das Fenster oder die Tür davon abzuziehen. Ja, das kann man machen. Da kann man jetzt darüber bejammern, dass die meisten das übersehen. Ist das in der Praxis relevant? Ich glaube nicht. Wo wir wirklich viel investieren, ist in Deutschkurse etc. Das ist schon ganz entscheidend. Da kann man auch noch, da gibt es Luft nach oben, das muss man ganz klar sagen. Aber ich sage als Betrieb, natürlich investiert man hier sehr stark, aber es hat auch einen riesen Vorteil, weil man kann diese Menschen aus Betrieb sich auch ganz stark schon in die Kultur heranziehen, die man dann braucht. Und das hat einen schwer betriebswirtschaftlich zu bewertenden Benefit. Aber ich glaube, dass der in Wahrheit eine sehr große Rendite ist, wenn man das einmal über 5 oder 10 Jahre berechnen würde.
Jetzt erleben wir oft, dass junge Menschen gerade am Ende ihrer Pflichtschulzeit irgendwie zu stolpern beginnen, das 9. Schuljahr nicht positiv abschließen. Haben junge Leute, die das zum Beispiel das 9. Schuljahr nicht positiv abschließen, bei den Wiener Stadtwerken eine Chance unterzukommen?
Also wir bieten da sehr viel an, es ist immer eine Willensfrage. Und gerade bei diesen Schnuppertagen oder so sieht man, ob jemand wirklich den Job machen will. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, viele von den Lehrlingen, wenn ich die noch ein paar Wochen frage, was ist der schönste neuen Beruf? Und wie gesagt, wir bilden 20 Berufe aus, also ein Riesenspektrum. Dann ist 99% der Antworten sind, der schönste an meinem Job ist, dass ich nicht mehr in die Schule gehen muss. Mhm. Und so ehrlich muss man auch sein, wir als akademisches Publikum, die Menschen wollen diesen Beruf, diese Berufe machen, weil sie eben nicht mehr in die Schule gehen wollen. Das ist für jemanden, der ein Studium hinter sich gebracht hat, vielleicht unvorstellbar. Aber sind wir doch froh, weil wo wären die ganzen Handwerkerinnen, Handwerker, wo wäre unsere Lebensqualität, die wir damit haben, wenn wir diese Menschen nicht hätten?
Die Frage, die ich eigentlich hatte, ob die Energiewirtschaft noch immer ein männlich dominierter Beruf ist, die haben Sie mir eigentlich beantwortet. Die Frauen haben stark aufgeholt, nicht zuletzt unter Ihrer Ägide. Jetzt ist es aber momentan so, dass viele große Unternehmen auch im Zuge der Wirtschaftskrise die Themen Gleichstellung und Diversität eher zurückgestellt haben. Also zum Beispiel für die Firma SAP ist das überhaupt kein Thema mehr, das auch zum Teil auch aus politischen Gründen. Wie halten Sie es damit bei den Stadtwerken?
180 Grad anders. Also das heute also andererseits.
Weil es sagen, eine politische Vorgabe ist?
Nein,
oder?
Nein, es ist eine persönliche Überzeugung des Peter Weinert. Und jetzt einmal ganz nüchtern, das ist sozusagen die Meinung dazu. Ganz beinhart betriebswirtschaftlich würde ich als Konzern, egal welcher Konzern, das niemals so sagen, weil ich schließe damit gewisse Gruppen aus, die, und wir haben den angespannten Arbeitsmarkt vor ein paar Jahren erlebt, die, wenn ich die nicht erschließen kann, werde ich die Arbeitskräfte der Zukunft nicht finden. Und deshalb halte ich es für einen schweren betriebswirtschaftlichen Fehler und ich halte ihn auch für einen kulturellen Fehler. Weil man muss ja überlegen, wie kommen wir auf unsere Kunden zu? Und wenn ich eine sehr diverse Unternehmenskultur habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit der richtigen Kultur auf den Kunden, die Kundin zukomme, viel, viel größer, als wenn ich nur eine männlich dominierte, weißer Mann, so wie ich, 59 Jahre alt, Kultur habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich daneben liege, sehr groß. Und dieses Kriterium, das ist mir ein vollkommenes betriebswirtschaftliches Rätsel, wie man das so zur Seite schieben kann. Und persönlich, also gerade die Konzerne, die sich jetzt gerade ändern, müssen sich schon mal die Frage gefallen lassen, was mit ihrer Glaubwürdigkeit ist, wenn ich jahrelang in eine Richtung gehe. Und jetzt, nur weil sie gewisse Rahmenbedingungen geändert haben, kehrt euch Marsch, sage, könnte es auch sein, dass ich mit der Glaubwürdigkeit auch bei anderen Themen verloren habe. Weil eines ist ganz klar, Vertrauen kann ich einmal gewinnen. Und es ist eine Dauerarbeit, es zu erhalten. Verloren ist es ganz schnell und wiederbekommen meistens unmöglich.
Jetzt sind die Wiener Stadtwerke eine Holding, wo die gesamte kritische Infrastruktur Wiens quasi ausgelagert und zusammengefasst wurde. Dennoch ist dafür in der Wiener Stadtregierung immer ein Stadtrat oder eine Stadträtin zuständig. Die Verantwortung für die Stadtwerke gilt als Machtfaktor in der Wiener Politik. Wie stark spüren Sie den heißen Atem der Politik in Ihrem Nacken?
Also ich habe die Politik immer sehr einerseits fordernd, aber sehr unterstützend erlebt. Also wenn unser gemeinsames Projekt Raus aus Gas in Wien wäre ohne die Wiener Politik unmöglich, weil man Rahmenbedingungen braucht, die eines Erste werden die Möglichkeit bringen, dass man diese Dinge umsetzen kann. Also ich fühle das eher in der unterstützenden Rückenwind und es ist die Aufgabe eines Eigentümers, auch sehr langfristige Ziele zu diskutieren, wie zum Beispiel unser Raus-aus-Gas-Konzept bis 2040. Und meine Aufgabe ist es, mit den verantwortlichen Führungskräften, in dem Fall von der Energie, Lösungen zu finden, wie wir dorthin kommen können, vielleicht die eine oder andere Rahmenbedingung einzufordern, die wir in Wien beziehungsweise auch mit dem Bund umsetzen können. Also insofern erlebe ich das als sehr konstruktives Miteinander. Und ich bin sehr froh, dass ich einen Eigentümer habe, der auch sehr klare Vorstellungen hat.
Wie frei sind Sie denn in Ihren Entscheidungen? Was würden Sie sagen?
Also das muss man jetzt ganz nüchtern sagen. Das Unternehmen Wiener Stadtwerke gehört der Stadt Wien. Und unsere Aufgabe ist, den Interessen der Stadt Wien zu folgen und nicht individuelle Selbstverwirklichungsdinge umzusetzen. Aber natürlich ist es meine Aufgabe.
Sie wissen vielleicht manche Dinge besser als
jemand in der
Politik.
Natürlich, das ist auch meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, Dinge anzusprechen und nicht damit hinter dem Berg zu halten. Meine Art ist, das immer in sehr vertraulichen Runden zu machen. Dann ist auch meine Erfahrung, dass das sehr gut gehört wird. Dann gemeinsame Dinge zu beschließen und dann ist es teilweise Aufgabe der Politik, in der Kommunikation zu gehen. Teilweise ist es eine gemeinsame Aufgabe. Teilweise liegt es dann an mir und meinem Team, das entsprechend umzusetzen. Aber es geht nicht hier, da darf es niemals um persönliche Eitelkeiten gehen. In Wahrheit geht es darum, dass 2 Millionen Menschen mit unserer Dienstleistung zufrieden sein und das sind sie meistens, wenn alles so funktioniert, dass sie es gar nicht merken.
Herr Weinelt, wie entspannen Sie sich?
Also ich habe 2 große Glücksfälle. Das eine, ich bin seit mit weit über 30 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Das ist eine gewisse persönliche Sicherheit und Stabilität, die wahnsinnig viel Kraft gibt. Ich habe 3 Kinder, die erwachsen sind, ihre eigenen Wege gehen, worauf ich sehr stolz bin, und eine Familie, die das sehr zusammenhält. Und ich bin ein leidenschaftlicher Sportler und da habe ich ganz gern Dinge, die herausfordernd sind und vielleicht ein bisschen einen langen Atem erfordern, und das versuche ich halt so gut es geht in meinem Leben entsprechend unterzubringen.
Jetzt habe ich recherchiert, dass Sie ein Bergläufer sind. Das ist ja noch einmal etwas Besonderes. Was gefällt Ihnen denn daran, irgendwo hinauf zu rennen, wo andere gehen?
Alleine die Tatsache, dass es funktioniert, dass ich hinauflaufen kann, wo andere gehen oder gar nicht draufkommen. Aber die Liebe zu den Bergen haben mir meine Eltern mitgegeben. Also wenn wir Zeit hatten, kommen aus dem oberen Waldviertel, dann hat uns unser Vater geschnappt, meinen Bruder und mich. Und wir sind nach Mariazell oder ins Gesäuse reingefahren und haben einen Tag oder 2 mit einer Übernachtung irgendwo auf den Bergen verbracht. Also das habe ich sozusagen mit der Muttermilch mitbekommen.
Aber da sind Sie gegangen?
Da sind wir gegangen, natürlich gewandert. War damals auch eine ganz andere Zeit. Und ja, das mit dem Berglaufen hat sich erst so entwickelt. Und irgendwann ist mir Marathonlaufen zu fad geworden. Und mein Mathematikprofessor hat mir mitgegeben, dass das Laufen ja nur vom Leidenswinkel sozusagen ein bisschen abhängt. Und die Liebe der Bergen mit dem Anstieg. Und also wenn Sie einmal bei irgendeinem Ultrabewerb die Nacht durch und dann in einen Sonnenaufgang in 2000 oder noch höher Meter hineingelaufen sind und das Erwachen der Natur und der Umgebung einmal gespürt haben und ganz für sich alleine sind. Und so ein Ultrabewerb oder so, die ich gern mache, das ist auch ein Freiraum, den ich ganz selten habe, weil da bin ich nur mit mir alleine und nur in Wahrheit für mich da in dem Moment. Und es gibt eine irrsinnige Kraft.
Was war der beste Ultra-Event, den Sie bis jetzt gemacht haben?
Also das war sicher der Großglockner Ultra, wo ich nach 110 Kilometer und 28 Stunden ins Ziel gekommen bin. Das war sicher einer der schönsten.
Was ist schwieriger, hinaufzulaufen oder hinunterzulaufen?
Rein vom Körperlichen ist natürlich hinauf schwerer. Von der Konzentration halten hinunter, weil man darf sich keine einzige Sekunde erlauben, nicht konzentriert auf den Boden zu sein. Weil Sie können es nicht mehr korrigieren.
Und Sie schaffen es tatsächlich, 28 Stunden konzentriert zu sein?
Das ist irgendwie, glaube ich, in meiner DNA drinnen, Dinge nicht ganz leicht aufzugeben. Ja.
Wie oft pro Woche gehen Sie denn so zur Übung laufen?
Also das muss man sich jetzt schon ein bisschen als professionelles Programm vorstellen. Also das ist ein gewisser Trainingsplan zu machen, ist, da geht es nicht nur um Laufen, da geht es um Ausdauer. Aber ich mache sicher 10-mal in der Woche Sport.
Und wie bringen Sie das unter? Ich meine, Sie sind CEO.
Ganz früh oder ganz spät?
Mhm. Also Sie stehen in der Früh auf, um 5 Uhr früh, gehen 2 Stunden trainieren, laufen?
Kann passieren, ja. Oder mit irgendwelchen Krafteinheiten. Oder wenn eine Abendveranstaltung vorbei ist und alle mit dem 3. Bier beginnen, bin ich sicher nicht mehr dort, sondern schon unterwegs, um irgendwas zu machen. Und dann schauen wir nicht die Spätnachrichten an, sondern drehen noch eine Runde.
Und da gelten Sie dann im Konzern trotzdem als gemütlicher Kerl?
Das müssen Sie meine Konzernmitarbeiter fragen.
Was genau gibt Ihnen diese Art der Entspannung? Sie haben schon gesagt, wenn man bei den Ultra-Events mit sich alleine ist, wie nutzen Sie das? Denken Sie da nach oder was ist so toll, mit sich alleine zu sein?
Also was man sich nicht vorstellen kann, ist wahrscheinlich das Freiräumen des Kopfes, dass das einmal ganz entscheidend ist. Das geht bei anstrengenden Drehzeiten, egal was Sie machen, am besten. Man räumt den Kopf am besten einmal frei. Damit ist man ein bisschen unbeschwerter von den Alltagssorgen. Es gibt sportpsychologisch total viele Erklärungen, was da alles ausgeschüttet wird und was man da für Denkprozesse in Kraft setzt. Und es stärkt die persönliche Resilienz. Ich glaube, der Hauptnutzen liegt darin, dass es mir einfach die innere Ruhe und diese innere Kraft gibt. Ich dürfte aber historisch irgendwas mitbringen in diese Richtung, ohne dass ich das genau... Weil eines der wenigen schönen Ereignisse an der Energiekrise war, dass sich viele Menschen, die mich sehr lang gekannt haben, wieder gemeldet haben. Und bei einem 40-jährigen Matura-Jubiläum mir jemand gesagt hat, ich wurde deshalb damals bei der Matura am Samstagabend als Letzter eingeteilt, weil schon immer klar war, dass ich die besten Nerven hatte. Ob das stimmt, keine Ahnung, ich kann mich als mich an 18-Jährigen nicht mehr erinnern, aber scheinbar hat sie etwas gegeben, was mich immer schon ausgezeichnet hat. Und das kann man gut mit sowas trainieren. Ich kenne das aber auch von anderen. Ich kenne Menschen, die können sich gut bei Musik entspannen. Ich bin Menschen, die können sich gut damit entspannen, wenn sie am Abend in die Albertina oder wohin gehen und die Kunstwerke lautlos einmal einfach auf sich einwirken lassen. Ich brauche halt, nachdem ich einen sehr sitzenden Job habe, die Bewegung.
Wie schätzen Sie sich denn selbst als Führungsfigur ein? Wie sind Sie als Chef?
Also das ist sicher ein Thema, wo 360-Grad-Feedback einem viel helfen kann. Ich habe den Ruf, sehr, sehr klar zu sein und sehr direkt zu sein. Also man kennt sich bei mir aus und ich kann Dinge auch nehmen. Ich bin ein Teamspieler, der sich aber die letzte Entscheidung sozusagen traut und dazu auch steht. Und ich habe, das ist auch eine der wenigen Dinge, was man aus der Energiekrise positiv mitnehmen kann. Meine Menschen haben gemerkt, wenn sie mit mir da arbeiten, dass ich auch sozusagen in der ersten Reihe stehe und die unangenehmen Dinge mache und den Rücken stärke. Ich gehe nicht zur Seite.
Das ist schön, aber sind Sie nicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, einschüchternd? Ich meine, wenn jemand so tough ist zu sich selbst, wenn jemand so viel von sich selbst verlangt, wie Sie jetzt auch gerade erzählt haben, im Privaten, um sich zu entspannen, fordern Sie da vielleicht manchmal zu viel auch von Ihrem Gegenüber?
Das ist sicher ein Thema. Also ich bin sicher für die meisten Menschen zu schnell. Ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe und komme damit schnell zu Ergebnissen, wo man anderen noch sozusagen in der Erklärung mehr findet. Und jeder, der in meinem Umfeld arbeitet, den habe ich vor dem ersten Tag gesagt, du musst dir schön überlegen, worauf du da hinlegst, du musst mit mir mit. Und Work-Life-Balance ist eine sehr eingeschränkte Geschichte, aber alles andere wäre erstens nicht ehrlich und zweitens auch meiner Rolle nicht gerecht, weil man kann nicht 18.000 Menschen führen und dann als Erster die Work-Life-Balance sozusagen für sich selbst in Anspruch nehmen, das funktioniert nicht und das wäre der komplett verkehrte Ansatz. Aber natürlich, ich kann es auch nehmen. Also ich habe Menschen in meinem Umfeld, die sagen, du, ich muss jetzt raus, es reicht, das kann ich nehmen. Und es ist auch wichtig, dass man mir das sagt. Aber im Umfeld ist es sicher nicht einfach. Wir haben so Schnuppertage, wo man mal einen Tag mit mir mitlaufen kann. Das haben schon Kollegen in Anspruch genommen, es wollte keiner einen zweiten.
Wenn Sie so zurückblicken auf Ihre Karriere, worauf sind Sie am meisten stolz?
Das ist schwer zu sagen. Und wann sind es eher die persönlichen Dinge? Da ist mir in Erinnerung, ich habe als noch sehr junger Geschäftsführer, wie das Unbundling, also Netzbetreiber trennen vom Vertrieb und von der Erzeugung. Ein Unternehmen, das hat Windstrom geheißen, 2010 in zwei Unternehmen gespalten. Das eine ist die Wiener Netze dann geworden und das andere ist die Wiener Energie. Und da sind zwei Mitarbeiterinnen zu mir gekommen, die gesagt haben, du, das mit dem Gesetz und mit dem Unbundling verstehe ich nicht. Sag mal, in welches Unternehmen du als Chef hingehst und dort wollen wir auch hin. Und das halte ich immer noch als eines der größten Komplimente, die ich jemals in meinem Leben beruflich bekommen habe.
Wann ist Ihnen zuletzt die Energie ausgegangen?
Noch nie.
Was möchten Sie Ihrem jüngeren Ich heute gerne zurufen?
Nimm dir ein bisschen mehr Zeit für dich selbst.
Peter Weinelt, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, abonnieren Sie am besten den Standard. Alle Infos dazu gibt's auf abo.derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Scholt Wilhelm. Scholt Wilhelm ist unser Chef vom Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Ich bin Petra Strüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card. und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.